Was haben eigentlich Wachstumsunternehmen mit Staatsanleihen oder Anleihen Kursentwicklungen zu tun? Das versuche ich heute zu beleuchten, nachdem das auch als Frage gekommen ist.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Erstens sehen wir in den vergangenen Wochen einen regelrechten Ausverkauf bei den Anleihen. Und die Renditen der Anleihen, die gehen nach oben. Das treibt auf der anderen Seite die Kurse der Anleihen nach unten. Das ist immer wieder eine extra Geschichte, die wir aufrollen in Vorträgen, in den Podcasts, weil bei den Anleihen natürlich die eine Möglichkeit immer gegeben ist, diese Kursrückschläge durchzutauchen. Also immer zu sagen, okay, ich behalte die Anleihe bis zum Schluss. Dazwischen bekomme ich die Zinsen, wie viel auch immer. Und diese Kursrückschläge, die blende ich aus. Das ist eine Möglichkeit. Wir werden wahrscheinlich mit dem Martin Mikulik nächste Woche am 2. November im nächsten Kapitalmarkt-Talk sehr, sehr ausführlich darüber uns unterhalten. Nicht nur, woher das kommt, sondern was ich als Anleger machen kann, wenn in meinem Portfolio sehr viele Anleihen sind und die jetzt sehr starke Kursrückgänge haben. Daneben haben auch sehr viele Wachstumsunternehmen massive Kursrückschläge zu verbuchen gehabt, allen voran, jetzt als letztes Beispiel, Ende letzte Woche Snap, -30%, nachdem null Wachstum für das nächste Quartal vom Unternehmen gemeldet wurde. Jetzt muss man sich mal überlegen, null Wachstum heißt ja nicht, dass die Firma von heute auf morgen kollabiert, sondern eben auf einem hohen Niveau, auf dem Niveau, wo es angekommen ist, dort nicht mehr wächst. Warum fallen dann die Kurse? Naja, Wachstumsunternehmen sind oder treten in den meisten Fällen an mit dem Versprechen gegenüber dem Kapitalmarkt, dass sie 20-25% kontinuierlich wachsen. Und die Börse, der Kapitalmarkt, nimmt zukünftige Entwicklungen vorweg. Damit werden die Kurse dieser Unternehmen bereits so eingestellt, so eingepreist, dass mindestens diese 20-25% Wachstum in den Kursen drinnen sind. In vielen Fällen, wenn zwischendurch auch noch gute Meldungen von den Unternehmen kommen, dann werden diese Kurse nochmal erhöht, die Kurserwartungen. Und das wird alles eingepreist. Wenn dann ein Unternehmen, so wie jetzt Snap, rauskommt mit den Quartalsmeldungen und vorausblickend prognostiziert und sagt, naja, wir werden nicht so stark wachsen, dann muss das der Kapitalmarkt sofort wieder neu einpreisen und deswegen werden die Kurse fast von jetzt auf jetzt niedergeprügelt, weil diese neue Erwartung wird eingepreist. Wenn man das versteht, dann kann man das besser zuordnen, dass eben Wachstumsunternehmen gar keine andere Chance haben, als permanent zu wachsen. Sie müssen nicht, aber sobald sie sagen, wir wachsen nicht mehr so stark, werden ganz sicher ihre Kurse fallen, weil dieses Nicht-mehr-Wachsen neu eingepreist werden muss. Im Technologiesegment spielt sich es derzeit sowieso ab. Twitter ist ja auch so ein Spezialfall. Einerseits sieht man rundherum, wie sehr die Geschäftsmodelle Snap, Meta und andere kämpfen. Und Twitter hält sich in diesem Umfeld noch gut, aber nur aus einem einzigen Grund. Es gibt hier den Elon Musk im Hintergrund, der 44 Milliarden für die Übernahme von Twitter bezahlen wird. Und da sieht man, da haben die aktuellen Kurse nichts mehr mit den Erwartungen im Zusammenhang mit dem Geschäftsmodell von Twitter zu tun, sondern die Kurse stabilisieren sich hier um die diesen Übernahmepreis von Elon Musk rundherum. Brutal, was er für einen extrem hohen Preis bezahlt, das rückt dann in die richtige Relation, wenn man daneben eben die anderen Unternehmen anschaut. Wie will er das rechtfertigen? Wenn man die Zahlen näher anschaut und seine Roadshows zerlegt, er hat ja den Investoren, den Co-Investoren, die er mit an Bord geholt hat, eine Story erzählt und er plant, 2/3 der Mitarbeiter von Twitter nach der Übernahme zu entlassen. Sehr viele, sehr gute Mitarbeiter sind schon weggegangen. Damit kämpft Twitter natürlich auch. Er will aber noch einmal 2/3 entlassen. Okay, das wird noch gehen, aber gleichzeitig will er den Umsatz in 3 Jahren verdoppeln. Wie er das mit weniger Mitarbeitern schaffen wird, das wird noch eine sehr, sehr spannende Geschichte sein. Und der Elon Musk, der provoziert so stark rundherum. Es ist ja bekannt, dass es zwischen ihm und Washington und Joe Bidens Administration immer wieder Spannungen gibt, weil er mit seinen Querbemerkungen, dass er jetzt die Satellitensysteme, die er Ukraine zur Verfügung gestellt hat, abdreht und da hat er seine schlauen Tweets, die er rausjagt. Das gefällt der Biden-Administration nicht und das Säbelrasseln geht da dementsprechend weiter. Plötzlich sind Co-Investoren, die bei Elon Musk dabei wären, auf der Watchlist der US-Regierung und werden stärker geprüft. An erster Stelle steht der Prinz Al-Walid Ibn Talal Asud. Er war bis jetzt schon großer Investor, aber jetzt wird er speziell geprüft. Der Gründer, er ist chinesischer Staatsbürger, wird auch spezieller geprüft. Der Staatsfonds von Katar wird spezieller geprüft. Das sind alles Co-Investoren, die mit Elon Musk die Übernahme von Twitter finanzieren würden. Und in einem zusammengefasst kann man ganz klar sagen, Grundtenor ist, leg dich mit der US-Regierung nicht an. Auf der anderen Seite werden wir sicherlich weiterhin mit Spannung verfolgen können, wie der Anleihenmarkt sich entwickelt. Immerhin, allein der amerikanische Anleihenmarkt 23 Billionen Dollar aus. Und Janet Yellen hat schon signalisiert, dass sie sich Sorgen macht, weil hier im Anleihenmarkt die Umsätze und die Liquidität so stark austrocknet. Und deswegen überlegt der amerikanische Staat dementsprechende Anleihenrückkaufsprogramme. Das haben wir letzte Woche schon besprochen bei den Immobilien, dass wir aber hier bei diesen Überlegungen nicht davon ausgehen brauchen, dass pauschal alles aufgekauft wird und somit wieder der Kapitalmarkt mit Liquidität versorgt wird, sondern hier wird es selektive Anleihenkäufe geben und somit werden systemrelevante Pensionskassen oder andere Institutionen dementsprechend mit Liquidität versorgt, aber andere nicht. Und die Warnung, die hier immer wieder ausgesprochen wird, ist, dass wenn die Zinsen so weiter raufgehen und die Renditen, dann könnte es zu Zwangsverkäufen kommen. Auf der anderen Seite, wer könnte diese Zwangsverkäufe auslösen? Naja, Investmentfonds oder große Vermögensverwaltungen, alles spätestens jene, die mit Jahresende die Depotauszüge rausschicken werden. Und damit sind wir in einem Themenbereich drinnen, das passt ein wenig zu den NFTs von letzter Woche, nämlich die ganze Digitalisierung, die ganze Technologie, die ganze Transformation, die hier stattfindet. Und allen voran ist immer wieder hier die Finanzindustrie genannt, dass diese Wandlungen, diese Veränderungen im Markt die Finanzindustrie sehr stark treffen. Naja, eines muss man schon dazu sagen. Die Finanzindustrie, die Banken, die Versicherer, die haben bis jetzt diese Intermediärfunktion gehabt. Sie haben 2 Seiten zueinander gebracht, nicht direkt transparent, sondern eher indirekt. Auf der einen Seite waren die Anleger, die also hier Geld platziert haben, und auf der anderen Seite die Kreditnehmer. Und die Intermediäre haben die Funktion, um bestimmte Losgrößen hier dementsprechend zu transferieren. Was können das sein? Laufzeiten ein Anleger, der denkt vielleicht an kurz oder lang, und auf der anderen Seite ein Kreditnehmer, der denkt genau umgekehrt, kurze Kredite oder lange Kredite. Dann die Risikobeurteilung der unterschiedlichen Projekte, die Liquidität sicherzustellen und, was neu dazukommt, die ESG-Kriterien, sowohl auf der Anlegerseite als auch auf der Kreditnehmerseite. Die Technologie, die führt natürlich dazu, dass immer häufiger die zwei Seiten direkt zueinander finden. Ob wir jetzt die Crowdfinanzierung hernehmen oder andere Möglichkeiten, dass Kreditnehmer mit ihren Projekten an den Banken vorbei, mit Hilfe der Technologie, direkt zum Markt gehen, direkt zu den Anlegern. Und daraus ergibt sich diese recht radikale Transformation, die die Banken betrifft, dass sie immer stärker und stärker, wenn man so will, technische Abwicklungsplattformen sein werden, das überwiegend in digitaler Form. Für die Banken hat das einen Vorteil, weil sie natürlich Personal abbauen können, weil sie Kosten senken können, weil sie keine Filialen brauchen. Im nächsten Schritt benötigen wir aber auf der Kundenseite, auf der Marktseite, mobile Berater, die nicht in einer Filiale sitzen und irgendwo der Kunde reingeht und Nummer zieht, nein, sondern die bereit sind, mobil zu gehen, im ländlichen Bereich unterwegs zu sein, zu älteren Menschen zu gehen, in diesem Generationenwechsel, der die technologische Innovation betrifft natürlich diesen Generationenwechsel am stärksten, weil wir sehr viele Menschen haben, die mit dem technischen Fortschritt überhaupt nicht Schritt halten können. Die brauchen aber Unterstützung. Und eine dritte Geschichte, die sich bei den Banken immer stärker ergeben wird, wird sein, dass den Kunden Zusatz-Know-how angeboten werden sollte. Wenn jetzt eine Bank eine Homepage zum Beispiel hat und ich kann dort digital Themen abwickeln, dann werden die Banken immer mehr dazu hingehen müssen, Zusatz-Know-how auf extra Abruf zur Verfügung zu stellen. Ich nehme als Beispiel her, sowas wie ein Podcast oder Videos oder die Möglichkeit für den Kunden, der sonst digital kommuniziert, zu sagen, ich hätte die und die Frage, ich möchte das mit jemandem diskutieren, mit einem Fachmann. Und das ist deswegen ein wichtiger Schritt, weil sehr viele Banker mir sagen, naja, was soll der Kunde schon auf unserer Homepage täglich machen? Naja, da muss ich die Inhalte der Homepage dementsprechend verändern, dass ich dort Informationen reinhole und Know-how biete, dass der Kunde Interesse daran hat, da reinzuschauen, weil er weiß, ich bekomme dort tagesaktuelle Themen zu bestimmten Fragestellungen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Banken zu sogenannten Beurteilungsplattformen werden, dadurch, dass auf der einen Seite immer mehr Know-how und Informationen zur Verfügung steht, auf der anderen Seite immer mehr rechtliche Themen zu den Kunden quasi runterrutschen, sodass der Kunde entscheiden muss, wird der Kunde einen Partner brauchen, der an seiner Seite ist, den er befragen kann. Zu Crowd-Projekten, zu anderen Investments, zu Überlegungen im Portfolio. Das könnte also eine Möglichkeit sein für die Banken, sich hier als Beurteilungs-Know-how oder als Know-how-Partner des Kunden zu positionieren. Etliche Berater machen das mittlerweile schon, aber immer wenn die Frage auftaucht, ja, wo geht es mit der Finanzindustrie hin, wo gibt es Möglichkeiten, wohin transformieren sich die Banken, dann ist das eine Idee, die also hier immer stärker und stärker in den Vordergrund treten kann. Und es kommen auch immer wieder die Fragen, ja, wird es überhaupt noch Kreditnehmer geben, weil jetzt kommt die große Krise und es wird alles niederreguliert und somit wird niemand mehr Kredite aufnehmen und damit werden die Banken auf der Kreditseite nicht mehr notwendig sein. Ganz so pessimistisch sehe ich das nicht. Wir werden in den nächsten Tagen uns mal darüber unterhalten, was ist, wenn die Krise gar nicht kommt. Was ist, wenn wir, selbst ganz brutale Entwicklungen, die wir derzeit sehen, aufgrund der Tatsache, dass wir uns an sehr viel gewöhnen, in absehbarer Zeit als normal hinnehmen und diese Schockwirkungen weg sind und somit die große Untergangskrise ausbleibt. Was ist dann? Und es geht tatsächlich in sehr vielen Bereichen im Hintergrund trotzdem weiter, auch wenn im Vordergrund sehr viel Panik und Krise geschoben wird. Aber wenn wir die Transformation anschauen, die jetzt angetrieben wird von ESG-Seite her, da kommen sehr viele Punkte hinein, die betreffen natürlich die Finanzindustrie, aber auch den Kunden. Dann kommen die ganzen neuen Datenregulierungen. Wir werden von weiteren Abkürzungen ja erschlagen werden in nächster Zeit. ESG haben wir hier schon sehr viel geritten und wir werden es leider noch weiter reiten müssen, weil diese Geschichte immer stärker und stärker in unser Leben hineinsickert. PSD2, das ist im Hintergrund fast schon untergegangen, ist für den Privatkunden ganz was Wichtiges, aber weil das grundsätzlich zuerst einmal eine Schnittstelle ist auf der Bankenebene, ist das nicht so breit diskutiert worden, aber es ist recht wesentlich für den Kunden. Dann wird es die nächste Regulierung kommen mit NIS2, dann mit DORA. Es ist auch nur eine Abkürzung aus dem Datenschutzbereich. Und das wird alles dazu führen, dass die Kunden mit deutlich mehr Informationen versehen sein werden und ausgestattet sein werden und dass die Kunden ihre eigenen Daten viel stärker, viel mehr selbst in der Hand haben. Und ich sehe darin einen Riesenbedarf, hier mit den Kunden dementsprechend dann plaudern zu können. Aber es ist natürlich wichtig, dass der Kunde demjenigen, wo er sich hinwendet, auch vertrauen muss, vertrauen können muss. Und die klassischen Verkäufer, die es bis jetzt gegeben hat, mit möglichst wenig Know-how, die werden diese Lücke hier nicht schließen können. Da brauchen wir ganz, ganz andere Persönlichkeit mit anderen Hintergründen, auch auf der fachlichen Seite. Wir haben ja darüber schon gesprochen und das ist die Perspektive auch für die Finanzindustrie, dass derzeit nach aktuellen Prognosen, um diese Transformation hinzubekommen, wir haben gestern die Zahlen gehört, dass Österreich weit hinten ist im Transformationsprozess um CO2-Senkung. Damit wir das erreichen können, fehlen uns alleine jetzt schon 260 Milliarden Euro auf europäischer Ebene jährlich an Kapital, um die Transformation noch stärker voranzuschieben. Die Perspektive ist aber da, allein wenn wir das Privatvermögen hernehmen und uns überlegen, was davon herangezogen werden könnte, um anders investiert zu werden, weil es bis jetzt schon schlecht investiert ist, dann sprechen wir von 1,2 Billionen Euro jährlich, die möglich sind. Und damit wir an diese Summen rankommen, hat hier aus meiner Sicht die Finanzindustrie und auch die Know-how-Berater eine sehr wichtige Rolle, um hier in diesem Transformationsprozess von Open Banking auf Open Finance die Kunden zu begleiten. Und wenn die Kompetenz sind, ist die schlechte Nachricht, dass damit bei den Kunden nicht die große Ruhe wieder ankommt, wo man sagt, endlich, ich kann das alles abgeben und irgendwer anderer wird sich um diese Dinge kümmern und ich brauche mich damit nicht zu beschäftigen. Diese Zeit, diese Phase wird nicht wiederkommen. Wir brauchen das ja nur zu Ende denken. Wenn die technische Veränderung, die ESG-Transformation, die ganze Transparenz, die regulatorischen Themen, alles dazu führt, dass der Kunde immer mehr und mehr Daten in der Hand hat und selber entscheiden kann, kann es aus dieser Logik heraus gar nicht mehr dorthin schnell zurückgehen, dass der Kunde die Möglichkeit hat, Verantwortung, Entscheidungsprozesse abzuwälzen, abzugeben und zu sagen, das geht mir alles nichts an, gibt es mir irgendein bisschen eine Rendite und alles andere ist mir wurscht. In diese Richtung gehen wir also nicht zurück, sondern es geht ganz, ganz klar in die Richtung, dass hier die Informationsweitergabe, die Bildung, die Financial Education ganz klar im Vordergrund steht. Und ich hoffe, dass mit diesen täglichen Podcasts ich peu à peu auch ein Stück weit dazu beitragen kann, damit jeder, der diese 20 Minuten sich täglich gönnt, so scheibchenweise immer mehr Hintergrundinformation bekommt. Wir müssen ja die Elefanten nicht auf einmal verschlucken. Es genügt, wenn wir sie scheibchenweise versuchen zu verdauen. Aber diese gigantische Umwälzung so verarbeiten, dass man damit sich halbwegs wohlfühlt und dementsprechend die Entscheidungen treffen kann und am Ende des Tages trotzdem ruhig schläft, weil da zu viel Stress mitzunehmen ist auch nicht die Lösung. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass je mehr Know-how, je mehr Wissen da ist, umso weniger Stress kommt auf, weil man die Abläufe deutlich besser verstehen kann und auch zuordnen kann. Mit diesen Gedanken starten wir in eine neue Woche. Ich wünsche allen auch heute schon einen angenehmen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.